ich habe auch Accounts gesehen, die haben den Kindern vor laufender Kamera Schläge angedroht oder da haben sich die Kinder, das waren Zwillinge, die haben sich wohl nachts im Bett die Windeln ausgezogen und lagen dann da mit Kot verschmiert und die Mutter hat die Kamera drauf gehalten. Das ist natürlich auf jeden Fall Kindeswohlgefährdung, allein schon, weil es ja voll gefährlich ist, das nicht sofort abzuwaschen, sondern erstmal die Kamera drauf zu halten. Die arbeiten halt bei den ganzen Unboxing-Videos teilweise mit oder die sind auch eh Teil des Contents, da müssen die vielleicht nicht mal selber was bewerben, aber allein schon, dass sie halt ständig da vor der Kamera stehen, irgendwie zurechtgemacht und Sachen aufsagen müssen und so. Das ist natürlich ein Problem.
Hast du manchmal das Gefühl, dass es eigentlich gar nichts bringt?
Ja, erlebe ich es auch auf Social Media noch mehr, dass durch das ganze Thema KI alles noch schlimmer wird. Da gab es eine Website tatsächlich, wo man Bilder hochladen konnte und irgendwie sagen konnte, ja, hier, mach mal mit dem Kopf, mach mal nackt. Und dann ist es wohl mit mehreren Mädchen passiert, auch minderjährigen Mädchen teilweise. Und die eine Mutter hatte das dann mitbekommen und meinte so, krass, wenn ich nicht wüsste, dass wie meine Tochter wirklich nackt aussieht, dann hätte ich das nicht erkannt.
Sarah, es freut mich, dich im Andersmacher-Podcast begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung. Freue ich mich, dass ich da sein darf.
Bevor wir heute ganz ausführlich über das Wichtigste sprechen, was es so gibt, sind aus meiner Sicht Kinder, sprechen wir über etwas, was dir scheinbar sehr wichtig ist, wenn ich das richtig gehört habe. Und dann sind es Bücher. Du scheinst
ja,
viel zu lesen. Und mich würde natürlich interessieren, was hast du denn als letztes Gutes gelesen?
Ah, es ist gut, dass du nicht fragst, was ich aktuell lese, weil das hat einen schlimmen Namen, aber es ist ein bisschen witzig. Ich habe sogar hier gerade liegen, wie ihr euch umbringt, wie ihr euch nicht umbringt, wenn ihr Eltern seid.
Das
Nach
nicht mal
7 Jahren
wichtig.
Elternschaft braucht man auch mal manchmal sowas. Bisher hat es ganz gut geklappt, muss ich sagen. Also ich lese ja wirklich sehr viel. Das ist jetzt auch deswegen eine schwierige Frage, weil ich auch manchmal Sachbücher lese und manchmal soziologische Bücher, manchmal Romane. Aber das allerletzte sehr gute Buch war auch das, was ich vor diesem Buch gelesen habe, von, jetzt weiß ich immer seinen Nachnamen nicht, Aladin El, ich glaube, Mafalani, ich gucke kurz nach. Kinder, Minderheiten ohne Schutz war das Buch. Und
Ja.
der ist auch Soziologe, genau wie ich. Und das war ein bisschen, Mafalani, genau. Es war ein bisschen erschütternd, das Buch, weil er so viele wahre Sachen schreibt und so ein bisschen beschreibt, ja, warum Kinder sozusagen in der Gesellschaft so wenig beachtet werden und dass sie auch so wenig Möglichkeiten haben, tatsächlich sich ja auch zu beteiligen, weil sie natürlich noch kein Wahlrecht haben und weil es fand ich auch eine erschreckende Zahl, dass es weniger Kinder gibt als ADAC-Mitglieder, genau. Ja, und deswegen Autos eine größere Lobby haben als Kinder. Ja, das war
Okay.
schon erschreckend, aber kann ich sehr empfehlen. Ja, wenn man soziologische
Okay.
Bücher mag, es ist es aber auch nicht allzu schwer geschrieben. Also man kann es auch verstehen, wenn man jetzt nicht ganz tief in der Materie drin ist.
Okay. Ja, also bevor wir da jetzt schon direkt einsteigen, würde ich doch noch mal kurz innehalten und mit dem obligatorischen Steckbrief hier starten. Das heißt, ich gebe dir kurz was vor und du sagst einfach kurz, was Sache ist, ja? Dein Name.
Sarah Flieder.
Dein Alter.
42.
Deine Heimat?
Meine Heimat ist Hamburg, tatsächlich, ja, seit
Deine
14 Jahren.
Geschwister?
Ich habe nur zwei Halbstiefgeschwister, also meine Mutter ist mit dem Mann nicht verheiratet, aber sie fühlen sich wie Stiefgeschwister an. Das sind zwei, Soraya und Sofian.
Dein Vorbild?
Theresa Bücker.
Weil?
Weil sie, also sie schreibt feministische Literatur auch viel über das Thema Care-Arbeit, Mental Load, wie Familien strukturiert werden müssen, auch so ein bisschen tatsächlich über das Thema Kinder. Und weil ich sie sehr bewundere, weil sie so, also sie ist sehr, sehr klug, das ist das eine. Und das andere ist, dass sie so eine ganz andere Art hat als ich. Also sie kann sich sehr diplomatisch ausdrücken und ist immer sehr, zumindest nach außen hin, immer sehr besonnen. Und das bin ich eher nicht so. Und das nehme ich mir tatsächlich deswegen zum Vorbild, ja.
Angenommen, du sitzt ganz unbesonnen und undiplomatisch an einer Hotelbar abends.
Passiert.
Was würdest du trinken?
Weißwein.
Und stell dir vor, ich wäre auch zufällig an dieser Bar. Wir würden ins Gespräch kommen, bei einem Weißwein und ich würde nichts trinken ausnahmsweise. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
Wenn wir uns gar nicht kennen, dann wahrscheinlich erstmal über dich. Dann würde ich, glaube ich, erstmal wissen wollen, wo kommst du her, was machst du so? Ich finde es immer total spannend, mich auch mit Leuten auszutauschen, was sie so für Berufe haben, gerade wenn das mal so eine andere Bubble ist als die, die ich schon kenne. Ja, ich glaube, da kommt so ein bisschen mein soziologisches Grundinteresse durch.
Dann würden wir uns gegenseitig betteln, wer die meisten Fragen stellt, weil ich bin, wie es sich hier vermuten lässt in dem Podcast, ein sehr neugieriger Mensch und würde dich mit Sicherheit dann auch irgendwann fragen, Mensch, Sarah, jetzt erzähl doch mal, was machst du denn beruflich?
Ja, dann wird es ja zumindest nicht langweilig werden an der Bar. Ich bin im Moment als Online-Redakteurin angestellt. Das heißt im Moment, also schon seit 5 Jahren, das ist irgendwie die Zeit ist schnell vergangen. Genau, ja.
Wo genau? Willst du das verraten?
Ja, klar, kann ich, das ist kein Geheimnis, kann man einfach über LinkedIn auch rausfinden. Bei Dataport, die machen IT für die öffentliche Verwaltung.
Okay. Und was genau sind da dann deine Themen als Online-Redakteurin?
Ja, im Moment tatsächlich Barrierefreiheit, das ist ein bisschen so ein mühsames Thema, weil es ein Fass ohne Boden ist und mich manchmal auch zur Verzweiflung treibt und mich auch schon den ein oder anderen Weißwein gekostet hat abends. Das ist so das Hauptthema und wir strukturieren gerade noch eine Webseite und das machen wir gerade auch noch nebenbei.
Okay. Jetzt hast du ganz am Anfang schon gesagt, dass das letzte gute Buch, was du gelesen hast, Kinder, Minderheiten ohne Schutz, wenn ich es richtig hier mitgeskribbelt habe. Das scheint ja, wenn ich das so richtig, oder zumindest bist du mir in diesem Zusammenhang auch aufgefallen, so dein, ich weiß nicht, ob es jetzt so das Herzensthema ist, vielleicht irgendwie ein bisschen komische Formulierung dafür, ne, es ist dir ein sehr wichtiges Thema. So. Und dafür setzt du dich ein und da investierst du, glaube ich, sehr viel deiner Energie und deiner Zeit rein und was man relativ schnell findet über dich, wenn man sich mit dir beschäftigt, ist das CTF-Unbubble-Format. Was, wie lange ist es her? 2 Jahre, glaube ich.
Ja, kommt hin, ungefähr.
21, glaube ich, war es, ne? Und also für alle, die es nicht kennen, CTF-Unbubble ist ein Social-Media-Format, wo die Idee haben, dass man seine Meinungsbubble aufbricht, ja, und sich mit der genau der gegenüberliegenden Meinung auseinandersetzt. Das ist dieses Format, wo alle diese grünen Overalls anhaben und dann nach so einer gewissen Systematik ist es eher eine Unterhaltung als eine Diskussion, weil es auch nicht moderiert ist, ne? Es ist eine Unterhaltung. Und du warst dort zu Gast. Also du hast deine Sicht da vertreten und dir gegenüber saß eine, wie nennt man sie? Momfluencerin? Momfluencerin, Mama, wie auch immer,
Momfluencerin, ja.
Influencerin, die halt, ja, wo Kinder auch zum Content gehören. Ja.
Ja.
Ich habe mir das angeschaut und habe grundsätzlich so meine Meinung zu dem Format, habe ich an der einen oder anderen Stelle auch schon mal gesehen gehabt. Wie war das denn für dich? Wie lief das denn für dich ab?
Ja, spannend tatsächlich, muss ich sagen, weil ich ja vorher auch nicht wusste, auf wen ich da treffe. Das erfährt man ja erst dann sozusagen vor Ort, live im Studio. Also auch vorher gab es kein Vorgespräch oder so mit der Person, die dann da auftritt. Ich fand es tatsächlich sehr spannend und auch sehr mutig, dass sie sich überhaupt bereit erklärt hat, da mitzumachen, weil meine Erfahrung ist, und die ist halt auch nochmal extremer geworden, weil ich das jetzt das Thema ja auch schon so lange mache, dass sich eigentlich Influencer vor der Kamera oder bei Interviews nicht äußern wollen. Also krieg ganz viele Medienanfragen und dann fragen die immer, ja, weißt du noch irgendwen, den wir von Influencer-Seite aus fragen könnten? Wir haben ganz viele gefragt und wir kriegen immer eine Ablehnung. Oder es gibt Influencerinnen, die tatsächlich gar nicht selber antworten, sondern sofort mit dem Anwalt drohen. Und das finde ich tatsächlich auch ein bisschen hanebüchen, weil ich so denke, naja, aber sie zeigen ihre Kinder ja vor der Kamera. So, sie machen es ja auch in der Öffentlichkeit. Warum wollen sie auch dann nicht in der Öffentlichkeit dazu stehen? So, und dann war das Gespräch, muss ich sagen, tatsächlich aber sehr nett. Also wir haben ja gar nicht die gleiche Meinung so und wir sind noch nicht zusammengekommen. Wir haben uns danach aber nochmal total nett unterhalten und ich fand sie so als Person selber total sympathisch. Und das war schon nochmal irgendwie anders, weil man vielleicht auch manchmal so einen falschen Eindruck kriegt über Social Media, weil man Leute falsch einschätzt oder denkt, ja, da wirkt die gar nicht so. Also ich kannte sie vorher auch gar nicht, auch als Influencerin nicht und jetzt gucke ich manchmal ihr Content an und jetzt finde ich sie eher wieder unsympathisch, weil ich denke, ja, sie denkt nicht nach oder sie zeigt ihre Kinder da, das finde ich komisch, aber so als Person selber war sie total nett. Also wir waren echt ein bisschen schade, dass wir so wenig Zeit hatten, weil wir wären gerne nochmal so ein Bier trinken gegangen oder Weißwein. Ja, genau. Es hat tatsächlich auch ein bisschen meine Vorurteile widerlegt, weil ich so, ja, weil ich bin manchmal so böse, was heißt böse, aber so sauer oder so wütend auf solche Menschen, weil ich so denke, ja, ihr verletzt Kinderrecht und das interessiert euch gar nicht. Und dann werden die Personen per se schon irgendwie so unsympathisch, aber das müssen sie ja gar nicht sein. Deswegen finde ich es total gut eigentlich, wenn man ins Gespräch kommt, weil ich das auch mittlerweile mit einigen anderen Influencerinnen mache und das schon oft was gebracht hat. Also die wirklich ihren Content überdacht haben, ja.
Was sind deine Kernthese?
Ja, These, was heißt These? So eine These habe ich gar nicht. Ich habe ja eigentlich eher Forderungen. Also ich möchte ja eigentlich, dass alle Family-Influencerinnen ihre Kinder schützen. So, also zumindest die Kinderrechte missachten. Ich sage ja nicht per se, keiner darf mir irgendwas irgendwo berichten oder über Kinder erzählen, aber zumindest so die Sachen, die Kindeswohlgefährdung sind oder Kinderarbeit, die sollten halt nicht mehr passieren oder die massiv in die Privatsphäre der Kinder eingreifen. So. Und das ist ja auch nicht. Die tun dann immer so, ja, aber das ist ja deine Meinung. Ich denke so, nee, das ist nicht meine Meinung. Das denke ich mir ja nicht aus. Da gibt ja diverse Gesetze, die das sagen. Und es gibt auch alle Kinderrechtsorganisationen, die auch hinter mir stehen, die auch sagen, nee, das geht einfach nicht so. Und dann finde ich es immer so ein bisschen platt zu sagen, ja, ist aber meine Entscheidung, mache ich trotzdem.
Das heißt, also du bist aus dem Format rausgegangen und hast schon das Gefühl gehabt, also wie heißt es, diese Meinungsbubble wollen die ja aufbrechen, dass das dem Format gelungen ist.
Ja, also man weiß natürlich immer nicht, wer das so guckt. Und die Erfahrung danach, das ist ja immer das Spannende, was passiert, wenn es ausgestrahlt wird, was passiert auch, wenn, vor allem auf Social Media, wenn dann das Format dazu nochmal Social Media Postings macht. Und da war es schon so, dass es mir wirklich auch ein bisschen leid hat, weil ich total viel Zuspruch bekommen habe, weil alle gesagt haben, du hast total recht mit deiner Meinung und sie aber total angegriffen wurde dann. Und da dachte ich auch, naja, das ist ja ein bisschen unfair, weil. Natürlich zeigt sie ihre Kinder, aber sie hat sich ja auch bereit erklärt, sich diese Diskussion zu stellen. Das ist ja schon mal das Erste. Und das andere ist ja auch so ein bisschen, ich habe ja gar nichts persönlich gegen sie. Kannte sie ja gar nicht. Mir geht es ja ums Prinzip und dass sie sozusagen jetzt stellvertretend für alle Influencerinnen, die teilweise ja noch viel schlimmere Sachen machen, da so hart angegriffen wurde, das fand ich schon nicht so freundlich. Ich habe dann auch noch mal gesagt auf Social Media so, ne, jetzt hier bleibt ein bisschen sachlich und so und immerhin hat sie was gemacht. Ich finde es trotzdem immer noch schade, dass sie jetzt ihren Content nicht so sehr überdacht hat und es immer noch so Postings gibt, wo ich denke, eigentlich hatten wir ja darüber gesprochen, dass das nicht so cool ist. Und mittlerweile, ich weiß nicht, ob sie mich so verfolgt, gibt es ja auch einige Studien, die noch mehr das bestätigen, was ich sage. Ja, es ist wahrscheinlich aber auch schwierig, weil natürlich finanzielle Dinge bei denen dranhängen, weil der Content einfach davon abhängig ist und weil es auch ja immer noch mehr Klicks und mehr Reichweite gibt, ne? Da muss man halt irgendwie gucken, dass man sozusagen seine Reichweite hochhält. Das kann ich auch verstehen, wenn man da diesen Druck hat, dass es schwierig ist, davon abzusehen und dass man dann denkt, ja, ist ja vielleicht gar nicht so schlimm und sich das ein bisschen schönredet, wie beim Rauchen, wo man denkt, ja, ich weiß, Rauchen ist nicht gesund, aber ach, irgendwer anders, meine Oma, die hat auch geraucht und wurde auch 72. Ja, das ist
Ja.
natürlich, ist ja trotzdem nicht richtig, das zu machen, ne?
Ja. Ja, wenn ich so durch die Kommentare gegangen bin, da war auch mein Eindruck, dass es, ja, die Mehrheit ist schon eher, die Mehrheit vertritt schon so die Meinung, ja, das ist zu viel des Guten, ne, wenn man die Kinder da so, also dieser Kinder-Content. Und einen Kommentar fand ich besonders gut, den habe ich mir extra rauskopiert. Zitat. Absolut nichtssagende Diskussion, auf Gegenargumente zu reagieren, indem man behauptet, dass man persönlich sich so oder so verhält, entkräftigt keine Argumente. Zitat Ende. Also,
Ja.
so ein bisschen muss ich diesem, also, über Formulierung kann man streiten, aber so ein bisschen habe ich mich auch gefühlt. Es war so, also erstmal war es keine Diskussion, ne? Aber das liegt, glaube ich, irgendwie auch an dem Format. Es ist halt so, am Anfang ist es so ein bisschen persönlich, so ein bisschen Smalltalk und dann kommt, also, dann bräuchte eine gute Diskussion wahrscheinlich eine Moderation. Ne, dass man das sortiert, irgendwie, dass es ein bisschen kuratiert wird, dass jemand auch aufgefordert wird. Nee, hör mal, du hast jetzt gerade die Frage nicht beantwortet. Ne? Also dieses Nachhaken, das ist ja dann auch etwas, was man wahrscheinlich nicht machen will, ne? Weil man will sich ja jetzt ja nicht aufführen als der Moderator, weil man kein Moderator ist. Und so ein bisschen war es, du bist so deine Talking Points losgeworden, sie ist so ein bisschen ihre Talking Points losgeworden und am Ende war es so, ja, und eigentlich mögen wir uns. Super.
Ja, genau. Man hat da also sozusagen keine Lösung dann dafür angeboten
Ja.
bekommen, ne? Und ja, das bleibt natürlich schwierig, dass es keine rechtliche Einordnung gibt. So, und die gab es auch da vor 2 Jahren noch nicht so, wie es das jetzt gibt. Das habe ich da ja auch in der Diskussion gemerkt und deswegen auch gedacht, ja, da muss man eigentlich ran, ne? Man kann nicht immer auf dieser moralischen Ebene diskutieren und sagen, ja, verstößt irgendwie vielleicht ein bisschen gegen das Gesetz, aber weiß ich auch nicht so genau. Ich bin ja auch keine Juristin. Ja, das war so ein bisschen der Hintergrund, warum ich danach gedacht habe, das wäre so ein Ansatz, wo ich sozusagen mit meiner Kampagne weitermachen könnte. Ja.
Warum glaubst du, dass sich man muss ja sagen, Influencerinnen, das meiste sind ja Mütter, ne? Also ich kenne jetzt nicht so viele, doch, ich kenne sogar einen Kanal, fällt mir gerade auf. Krass, ich kenne sogar einen Kanal, jetzt muss ich gerade überlegen, sogar früher Podcast-Gast mal gewesen. Jetzt muss ich gerade überlegen,
Da bin ich mal gespannt jetzt, wer das ist.
wie sehr, das ist der Niklas. Niklas
Heinen?
Heine. Ja, genau.
Oh ja. ja.
Ja, Niklas
muss ich jetzt keine Meinung zu haben.
Niklas war in seinem früheren Leben, hat er andere Sachen gemacht und war deswegen bei mir im Podcast und ich habe so verfolgt, was er jetzt macht. Er wird sicherlich nochmal in den Podcast kommen. Umso spannender, dass ich ihn dann darauf ansprechen kann, dass wir gesprochen haben. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn du so sein konntest, ich weiß jetzt nicht genau, wie sehr die Kids zu sehen sind. Ich glaube, die Kids sind nicht zu sehen. Kann das sein?
Ja, also ich kenne den Kanal tatsächlich und sie waren früher mal mehr zu sehen und es wurde auch mehr erzählt. Dann sind sie irgendwie ein bisschen mehr raus. Dann habe ich zwischendurch gedacht, ach, jetzt kommt sie so ein bisschen wieder. Also ist jetzt kein Kanal, wo ich sagen würde, total schlimm, was dieses ganze Thema Family Influencing angeht und Privatsphäre der Kinder und so, die sind vielleicht ein bisschen zu viel zu sehen, aber ich glaube, man weiß auch die Namen nicht. Und man erfährt jetzt auch nicht, wenn die irgendwie krank sind. Und ich habe die jetzt auch noch nicht irgendwie halbnackt im Schlafanzug da gesehen oder irgendwie kuschelnd mit den Eltern. Also so Momente, die ich ja immer, wo ich immer sage, ja, das ist eigentlich nicht in Ordnung oder wo ja auch jetzt mittlerweile belegt ist, dass es teilweise Kindeswohlgefährdung ist, was Influencer machen. Das würde ich jetzt nicht sagen. Aber das ist auch so ein Kanal, oder er gehört ja zusammen mit seiner, die haben ja beide einen Kanal, seine Frau ja auch. Trotzdem, wie formuliere ich das jetzt irgendwie ein bisschen
sei diplomatisch?
Wie formuliere ich es so, wie Theresa Bücker es formulieren würde? ja, trotzdem habe ich tatsächlich Bauchschmerzen ein bisschen bei den Inhalten, weil ich kann natürlich verstehen, dass man irgendwie, man ist Influencer, man muss sein Privatleben vielleicht auch ein bisschen offenlegen, man muss da irgendwie auch, ja, wenn sich Lebensumstände ändern, möchte man das irgendwie vielleicht auch mitteilen und so. Aber jetzt haben die sich ja gerade getrennt, er und seine Frau, und haben beide neue Partner. Und es gibt halt so teilweise so Reels, wo ich denke, wenn das meine Mutter gemacht hätte, öffentlich im Internet, dann wäre ich nicht mehr auf die Straße gegangen als kleines Kind. Ich bin auch Scheidungskind, mehrfaches Scheidungskind. Ich weiß, dass das richtig, richtig schlimm war für mich. Und zwar auch, weil sich dann sozusagen meine Eltern getrennt haben oder meine Mutter sich von dem zweiten Mann getrennt hat, der ja für mich eine Bezugsperson war. Und das ist für Kinder schlimm, egal wie gut die Trennung vonstatten geht. Das ist einfach so, weil sich natürlich Lebensumstände auch ändern. Aber gerade als ich ein bisschen älter war, war für mich richtig, richtig schlimm, dass das so Thema war im Umkreis. Und ich immer dachte, jetzt reden die alle über mich, die das zweite Scheidungskind, also wo die Mutter hat schon zweimal scheiden lassen, dann war das auch irgendwie noch in den 80er Jahren auf dem Dorf und so. Ja, und dann frage ich mich manchmal schon, muss man wirklich jetzt so sagen, dass man, keine Ahnung, mit dem neuen Partner so die sexuelle Erfüllung hat und mit dem anderen hatte man das nicht. Finde ich schwierig. Also ist deren Sache so, aber ich habe teilweise wirklich ein bisschen fassungslos auf diesen Content geguckt. Ist jetzt nicht Niklas Kanal, ist ja wie gesagt der von seiner Frau, aber die gehören ja zusammen und die Kinder gehören auch mit dazu und da denke ich manchmal auch so, habe ich bei einigen Influencerinnen, dass ich denke, ja, auch wenn ihr die Kinder nicht zeigt, aber so manche Dinge sind halt trotzdem für Kinder richtig unangenehm, gerade wenn die Kinder älter werden. Ne? Ich habe da auch noch keine abschließende Meinung zu, weil ich immer so denke, naja, es ist ja trotzdem deren Leben, die können ja auch was zeigen. Vielleicht finden meine Kinder das auch irgendwann peinlich, dass ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwo im Fernsehen mal zu sehen bin oder so. Ne? Aber es ist immer noch ein bisschen was anderes, glaube ich, wenn man so eine Art professionellen Rolle irgendwo zu sehen ist. Ich habe neulich mit einer Freundin drüber gesprochen, die meinte, sie hätte mal ein Interview gelesen mit der Tochter von Madonna und die Tochter von Madonna hat wohl nur gesagt, Mama, du bist die peinlichste Mutter der Welt. Und ich dachte so, ja, aus Kindersicht kann ich das 1000% nachvollziehen, aber trotzdem ist ja Madonna eine Rolle. Also das ist ja nicht die Privatperson Madonna. Das verschwimmt natürlich immer so ein bisschen, auch gerade in Interviews und so, aber diese Bühnenmadonna, die existiert ja so nicht. Und wenn man aber so Influencerinnen hat, die dann teilweise irgendwie jeden Morgen sich in Unterwäsche im eigenen Badezimmer zeigen und die ganzen Klassenkameradinnen können das alles mitverfolgen. Oh, weiß nicht. Also ist natürlich keine Kindeswohlgefährdung und verstößt wahrscheinlich auch nicht gegen irgendwelche Kinderrechte, finde ich aus Kindesperspektive, aber fragwürdig. Aber das ist meine Meinung.
Ja, also bei Gelegenheit, ich will jetzt nicht zu viel über Niklas sprechen, dann spreche ich lieber mit Niklas bei Gelegenheit.
Ja. Er ist ja auch gar nicht gemeint. Also es ist jetzt nur ein Beispiel, genau. Weil du ihn angesprochen hast. Das ist ja genauso wie die andere Influencerin. Das ist halt eine von vielen. Und wie gesagt, ich finde, das ist auch nicht der schlimmste Kanal ever, so überhaupt nicht. Aber auch da, finde ich, muss man halt immer gucken. Und mit Sicherheit bin ich da auch nicht perfekt. Ne? Also meine Kinder werden sich auch mal schämen. Das ist ja auch normal. Das hat ja nicht mal was mit Instagram zu tun. Die werden auch sagen, Mama, du bist peinlich, weil du irgendwie, keine Ahnung, irgendwas ist immer peinlich bei Eltern. Weil sie halt von der Schule abholen oder so, du überhaupt da bist oder ja, so, keine Ahnung.
Ja, genau. Weil Niklas, ich bin sehr gespannt. Wir werden irgendwann uns nochmal unterhalten hier im Podcast, und weil bei ihm hat sich da auch beruflich viel getan. Es geht, wenn ich so jetzt so, ich bin so ein bisschen durch den Content gescrollt, das ist ja schon eher im Fokus, ne? Weil hat ja auch mittlerweile, glaube ich, beruflich sich weiterentwickelt. Ich lese hier irgendwas von Paartherapie und solchen Sachen und hat, glaube ich, auch eine Ausbildung da gemacht und so weiter und so fort. Das heißt, es geht nicht um dieses, Niklas ist wirklich kein gutes Beispiel für diesen typischen Mami-Content. Ne, gibt es ein paar andere, die ich dann auch so in meinem Feed finde. Und auch wenn ich bei Niklas manche Sachen sehr privat finde und ihn dann, aber wie gesagt, da will ich ihn persönlich drauf ansprechen. wo sagst du denn, fängt Kindeswohlgefährdung an?
Also das ist natürlich immer sehr, sehr schwierig konkret zu sagen, weil natürlich gibt es diese Art von Kindeswohlgefährdung, wenn man die Kinder schlägt. Ich habe auch Accounts gesehen, die haben den Kindern vor laufender Kamera Schläge angedroht, oder ich habe einmal einen Account gesehen, der hatte, da haben sich die Kinder, das waren Zwillinge, die haben sich wohl nachts im Bett die Windeln ausgezogen und lagen dann da mit Kot verschmiert, und die Mutter hat die Kamera drauf gehalten. Das ist natürlich auf jeden Fall Kindeswohlgefährdung, allein schon, weil es ja voll gefährlich ist, das nicht sofort abzuwaschen, sondern erstmal die Kamera drauf zu halten. Aber ich habe jetzt ja ein Gutachten erstellen lassen, zusammen mit Campact. Das ist eine Kampagnenorganisation, mit der ich auch, oder bei der ich auch eine Petition gestartet habe zum Schutz von Kindern, und mit dem Deutschen Kinderhilfswerk. Wir haben uns zusammengetan und haben von, also weil wir es natürlich auch selber nicht können, aber von Rechtsanwälten, Medienanwälten ein Gutachten anfertigen lassen, und die haben bewiesen, dass das, was Family-Influencerinnen machen, in vielen Fällen Kindeswohlgefährdung sein kann oder ist. Und zwar besonders mit dem Fokus auf, wenn man kranke Kinder zeigt, wenn man Diagnosen teilt, wenn man die Kinder in intimen Situationen zeigt, wenn man zum Beispiel mit denen kuschelt, genau, so, wenn man halt sozusagen zu viele private, intime Momente postet, so. Das gilt auch für, die sind irgendwie peinlich auf dem Boden eingeschlafen, oder man zeigt sie irgendwie beim Stillen mit halbnackter Brust oder so. Sowas ist halt, also, muss man natürlich immer nach dem Fall gucken, sozusagen, kann man jetzt nicht sagen, immer dann, wenn, aber grundsätzlich kann das in vielen Fällen Kindeswohlgefährdung sein, oder ist sogar schon, ja, genau. Das haben wir bewiesen, das hat natürlich eine Riesenwelle geschlagen, weil, witzigerweise, und das wussten wir auch nicht, das haben wir erst später erfahren, ich glaube, 2 Monate vorher dann noch ein anderer Report rauskam von Telesom, und die haben gesagt, dass das Familienpflanzerinnen machen, ist Kinderarbeit. Und da kamen halt genau die beiden Punkte zusammen, ne? Ich habe immer gesagt, dass es Kinderarbeit ist, weil das auch, ist ja auch klar, ich meine, die arbeiten halt bei den ganzen Unboxing-Videos teilweise mit, oder die sind auch eh Teil des Contents, da müssen die vielleicht nicht mal selber was bewerben, aber allein schon, dass sie halt ständig da vor der Kamera stehen, irgendwie zurechtgemacht und Sachen aufsagen müssen und so, das ist natürlich ein Problem, weil es gar keine Regelung gibt. Also wenn die normalerweise irgendwo mitspielen würden, in irgendwelchen Filmen oder in Theaterproduktionen oder, keine Ahnung, Katalogbilder machen müssen, dann gibt's ganz krasse Richtlinien, wann die arbeiten dürfen, wie lange die arbeiten dürfen, an welchen Uhrzeiten, ab welchem Alter, dann muss das Jugendamt Bescheid wissen, die Schule, und müssen alle zustimmen. Und bei Family-Influencerinnen ist es halt nicht so, ne? Die werden halt einfach so in irgendwelchen Reels mit verwurstet, um irgendwelche Reiterhöfe zu präsentieren oder irgendwelche Iglo-Fischstäbchen. Darf ich ihr Markennamen nennen? Aber ja, habe ich auch schon gesehen. Das ist natürlich verboten. So, und das wollen Influencer aber natürlich immer nicht hören. Und dieses andere Problem, das geht ja eigentlich nochmal einen Schritt weiter, weil selbst wenn sie sozusagen nicht irgendwie an Werbung teilnehmen, dann ist es trotzdem einfach schlimm, was da passiert, weil man sozusagen ja das die ganze Kindheit online stellt. Das ist ja wirklich was, hat ja wirklich was von so Truman Show. Und die Kinder sind ja so klein, die können das überhaupt nicht beurteilen. So. Und selbst wenn sie es irgendwann beurteilen können und klagen können, das passiert ja auch schon, dann ist da trotzdem der ganze Inhalt im Netz und dann ist auch zu spät.
Ja, da wird ja dann argumentiert, ja, ich muss als Mutter ja in vielen anderen Situationen auch für mein Kind entscheiden. Und natürlich will ich das Beste für mein Kind. Und deswegen treffe ich hier auch die Entscheidung für mein Kind. Das ist ja häufig nur das Argument, was dann kommt, ne?
Genau, kann man ja auch machen. Also sagt das Gesetz ja auch nicht, du darfst dein Kind nicht posten. Aber das Gesetz sagt halt schon, Kinderarbeit und Kindeswohlgefährdung ist nicht erlaubt. Und wenn wir jetzt mit den beiden Gutachten, also auch Telesom mit den beiden Studiengutachten, belegen können, dass das sozusagen gegen geltendes Recht verstößt, dann kann man auch nicht sagen, ja, das entscheide ich. So, weil es gibt ja auch sowas wie, du musst dein Kind anschnallen, du musst dein Kind zur Schule schicken. Da gibt es halt Gesetze, und dann steht halt das Gesetz natürlich über dem Elternrecht. Und das ist, ich weiß, dass das ein Problem ist, das ist in ganz vielen Fällen eine Diskussion, weil dann immer uns vorgeworfen wird, ja, aber das ist, da müssen wir entscheiden und ihr könnt jetzt aber nicht für uns entscheiden und so. Das will ja auch keiner machen, so, aber wir wollen ja eigentlich nur dafür sorgen, dass die Gesetze, die es schon gibt, eingehalten werden, und das tatsächlich bei den Influencern, weil die natürlich nochmal eine ganz andere Reichweite haben und auch einen ganz anderen Anreiz haben, die Kinder zu zeigen, weil es einfach so ist, dass wenn man Kinder, und gerade wenn man sie in besonderen Situationen zeigt, wie sie zum Beispiel gerade ins Krankenhaus kommen, dann gehen die Reichweiten auf einmal enorm hoch, dann kann man natürlich viel mehr für die Werbung verlangen. Also machen Influencerinnen das. Und deswegen glauben wir, also jetzt nicht Terre des Hommes, mit denen, für die kann ich jetzt nicht sprechen, aber zumindest das Deutsche Kinderhilfswerk und ich sind uns auf jeden Fall einig, dass es da ein anderes Schutzkonzept braucht. Also dass man zumindest sowas machen könnte, wie, das schlagen wir auch in dem Rechtsgutachten vor, dass Kinder unter 7 Jahren auf Family-Accounts, also auf Influencer-Accounts nicht mehr stattfinden dürfen, weil die Kinder können das überhaupt nicht selber entscheiden, die sind nicht geschäftsfähig. Und für die Eltern ist der Anreiz gerade bei kleineren Kindern halt besonders groß. So. Und danach haben wir sozusagen das nochmal abgestuft gemacht, wer, wenn die Kinder ein bisschen älter werden, dann könnten die das irgendwie zusammen entscheiden mit einer neutralen Person. Und wenn sie 16 sind, sollen sie es halt meinetwegen selber entscheiden, ob sie stattfinden wollen oder nicht, weil sie dann das auch viel besser beurteilen können, so was das auch heißt. Genau. Mhm.
Du hast eben schon so ein paar Beispiele genannt. Was war so das Verstörendste, das du so an Kindercontent gesehen hast bisher?
Boah, ich habe so viel gesehen. Ich bin ja auch, es ist auch wirklich erschütternd, weil ich bei ganz vielen Accounts bin ich schon geblockt und weiß das gar nicht. Dann schicken mir Leute, Follower von mir, schicken mir dann Sachen und sagen, guck dir das mal an. Ich denke so, ach krass, die haben mich auch geblockt, weil die offensichtlich schon von mir gehört haben. Das finde ich mal ein bisschen witzig, weil mein Account ist ja auch so voll klein, ne? Ich bin ja irgendwie voll das kleine Licht, aber gar keine, mache auch keine Werbung und nix. Also was mich wirklich erschüttert hat, war neulich eine Firma für Regenbekleidung, die auch relativ klein sind und die wollten Werbung machen mit Kinderbildern. Die hatten eine befreundete Influencerin angefragt. Die hat gesagt, nee, mache ich nicht mit meinen Kindern. Auch nicht von hinten. Und dann hat sich der Geschäftsführer gemeldet und meinte so, ja, aber das wäre ja, Zitat, nichts Anstößiges, wenn man die Kinder zeigt. Und das fand sie so komisch und dachte so, warum sagt er das nochmal so? Warum betont er das? Und dann hat sie sich mal die Followerliste angeguckt von diesem Unternehmen. Und das waren halt so zu 95% Männer, die aber so einen Latex-Fetisch hatten. Und das auch offensiv ausgelebt haben auf dem Kanal. Die waren halt in kompletter Latex-Kontur mit Gesicht verdeckt und allem. Dann waren teilweise darunter Follower, also Männer, erwachsene Männer, die sich in Windeln, nackt und dann in Windeln gepostet haben. Und da denke ich schon so, ja, das muss der Typ ja wissen. Also wenn das seine Firma ist, der guckt sich doch, der ist ja nicht blöd. Der guckt sich ja schon an, wer folgt ihm überhaupt und macht das überhaupt Sinn, sozusagen da Regenbekleidung aktiv zu bewerben. Weil die Männer mit Latex-Fetisch glaubt nicht, dass die Kinder haben, denen sie Regenbekleidung kaufen wollen, sondern sie wollen Kinder in Regenbekleidung sehen. Und es war ja auch schon so, wir sind da ein paar Posts auch durchgegangen und wir haben das auch dokumentiert, weil wir das so schlimm finden und auch überlegt haben, ob wir irgendwie Anzeige erstatten können. Aber man hatte ja nichts, wo man so, ja, wo man konkret sagen kann, das ist jetzt Kinderpornografie. Aber es gab schon tatsächlich ein paar Kommentare, die mehr als grenzwertig waren, unter den Bildern, die es schon gab von Kindern mit Regenbekleidung und halt Likes von diesen Männern. Ja, dann hat sie ihn darauf angesprochen, dann hat er auch ein paar Sachen gelöscht oder ein paar Kommentare gelöscht, aber die Followerschaft bleibt die gleiche und das ist halt so krass. Und jetzt gerade seit, keine Ahnung, ungefähr einem Jahr erlebe ich es auch auf Social Media noch mehr, dass durch das ganze Thema KI alles noch schlimmer wird. Also das kann man sich ja gar nicht vorstellen, was da passiert. Ich habe zum Beispiel so einen Fake-Account, den ich nicht nutze, einfach um sozusagen einen Account zu haben, der nicht von meinem Algorithmus irgendwie kaputt gemacht wird, weil mir werden ja ganz andere Sachen angezeigt. Mir werden halt Bücher angezeigt oder irgendwelche Schwimmvideos oder so. Mir werden ja überhaupt keine Family-Influencer angezeigt, weil ich denen ja überhaupt nicht folge. Und mit dem Account werden mir jetzt zum Beispiel in den letzten Monaten ständig, also wirklich ständig und von diversen Accounts, warum auch immer, Videos und Fotos von Emma Watson, gefakte, angezeigt, wo sie irgendwie auf so Körper von 12-Jährigen montiert ist, die da in Dessous stehen oder auf so 15-jährige Körper, die Bademode tragen und da kann sie ja gar nichts gegen machen. Die sprießen halt aus dem Boden, da kannst du ja tausendmal irgendwelche Accounts melden. Wenn man so berühmt ist, kann das halt immer passieren. Das kann jetzt auch mit anderen Kinderbildern passieren. Ne? Du kannst halt einfach irgendwie, du brauchst nur noch den Kopf, dann kannst du KI sagen, hier mach einen nackten Kinderkörper drunter. Ja. Und es ist ja teilweise auch so, dass ich dann neulich hatte ich mal gesehen, da gab es eine Website tatsächlich, wo man Bilder hochladen konnte und irgendwie sagen konnte, ja, hier, mach mal nackt, mach mal mit dem Kopf, mach mal nackt. Und dann ist es wohl mit mehreren Mädchen passiert, auch minderjährigen Mädchen teilweise. Und die eine Mutter hatte das dann mitbekommen und meinte so, krass, wenn ich nicht wüsste, dass wie meine Tochter wirklich nackt aussieht, dann hätte ich das nicht erkannt, weil das teilweise so gut gemacht ist. Und das ist natürlich auch gerade für Jugendliche nochmal echt krass zu wissen, ja, sowas kann halt passieren, auch wenn man selber Bilder von sich online stellt, dass solche Dinge passieren können, dann vielleicht in Klassenchats kursieren und dass dann, ja, man einfach gemobbt wird oder auch einem nicht geglaubt wird, weil da teilweise die KI auch schon so gut ist, dass man das eigentlich kaum mehr nachweisen kann, ja.
Hm. Hast du manchmal das Gefühl, dass es eigentlich gar nichts bringt, was du machst?
Ja, gute Frage. Also ich mache das ja seit 2,5 Jahren. Ich mache das ja auch so nebenberuflich. Das ist natürlich für mich, also ich habe einen super Job. Meine Chefin weiß auch von meiner Kampagne und lässt mich auch immer irgendwie nach Berlin fahren, wenn ich da irgendwas machen muss oder Podcast-Aufnahmen oder so. Das kann ich viel dann auch einfach im Homeoffice machen oder zwischendurch in der Mittagspause. Das ist alles irgendwie grundsätzlich gut vereinbar. Aber es ist schon ja auch, es ist schon auch mühsam und ich finde diese politischen Prozesse, die dauern halt wahnsinnig lange, ne? Also ich habe jetzt irgendwann nach 1,5 Jahren erreicht, dass zumindest das ganze Thema Kinderarbeit, nachdem ich mit mehreren Politikerinnen gesprochen habe, dass das zumindest in der Arbeits- und Sozialministerkonferenz besprochen wurde und dass es da jetzt einen Gesetzesentwurf gibt. Das hilft jetzt noch nicht ganz bei dieser ganzen Thematik rund um Privatsphäre, aber immerhin würde es dann Kinderarbeit sein. Aber wie der aktuelle Stand ist, versuche ich auch verzweifelt rauszufinden gerade. Das ist ja auch schon wieder Monate her. Da tut sich halt dann irgendwie dann doch wenig und mit einer so einer, ja, ich sag mal, konservativen Regierung wird es nicht besser, was Kinderrechte angeht. Also insofern ja, und das ist auch teilweise, dass ich dann irgendwelche Shitstorms bekomme von irgendwelchen Influencerinnen, dass sie mich dann per DM bepöbeln oder sagen, ja, wir verklagen dich, weil du uns verleumdest oder so. Das ist dann schon manchmal ein bisschen nervig, weil mich das natürlich auch wahnsinnig Zeit kostet, ne? Diese ganze Diskussion. Und ich freue mich auch immer total, wenn ich irgendwie Interviewanfragen kriege, weil ich mal denke, das Einzige, wo ich wirklich den Eindruck habe, das bringt jetzt was und das hat auch die letzten Jahre was gebracht, sind, ist diese Öffentlichkeitsarbeit, weil ich halt schon merke, dass in der Diskussion immer mehr der Tenor ist, ja, das ist nicht richtig, das ist Kinderarbeit. Viele kennen das Gutachten auch. Ich habe jetzt auch ein paar Follower, die tatsächlich immer, wenn irgendwelche Themen sind, auf Social Media oder bei Influencern, die mich drunter verlinken oder den Influencer mein Gutachten oder unser Gutachten verlinken, ja, und dass das tatsächlich schon mindestens besser wird. So, zumindest auf der Userinnenseite. Ich finde, dass es nicht wirklich besser geworden ist auf der Unternehmensseite. Ich kriege ganz oft mit und auch Screenshots davon geschickt, wenn Leute sich bei Unternehmen beschweren und sagen, ey, die Werbung geht gar nicht, guckt das an, was dann, was ihr da mit den Kindern beworben habt. Und immer, 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 ich will jetzt keine Unternehmen nennen, aber immer wieder kommen halt irgendwelche behämmerten Textbausteine von den Social Media Redakteuren, die das dann machen müssen. Die können ja auch nichts dafür, ne? Die müssen ja auch nur
Ach,
weitergeben, was das Unternehmen sagt, aber immer die gleichen Textbausteine. Ja, wir suchen unsere Creatorin bewusst aus, bla bla, und die wir, aber wir überlassen denen, wie sie die Werbung umsetzen, bla bla, und wir gucken künftig noch besser hin, bla bla, und es passiert halt nie irgendwas, ne? Das finde ich halt, das ärgert mich schon, muss ich sagen, weil gerade so große Unternehmen haben natürlich auch nochmal eine Pflicht und sollten sich da eigentlich ein bisschen mehr, ja, auch so Kinderrechte bewusst sein. Und es ist ja wirklich, es ist ja keine moralische Frage, es ist einfach ein Gesetzesverstoß und das finde ich schon hart. Ja, das würde ich mir schon wünschen, dass sich das ändert und auf Seiten der Plattform finde ich es auch nicht in Ordnung, muss ich sagen, weil keine Ahnung, wie lange man schon keine nackten Nippel mehr hochladen kann, aber nackte Kinderbilder gehen halt immer, ne? Das könnte man ja einfach lösen. Gerade mit KI kann man sagen, das geht nicht, das ist ein Bild, das darf nicht hochgeladen werden. So, das passiert halt auch nicht.
Dir ist bewusst, dass du ganz viel mit Oliver Pocher zusammen hast, ne? Also gemeinsam hast.
Ja, nein, ja, also ja, ich, das ist kein schöner Vergleich. Ich bin nicht so Fan von Oliver Pocher, muss ich sagen. Also ich weiß, dass er Influencer disst und auch hart disst und ich finde das auch manchmal richtig wichtig. Ich finde seine Art schwierig. Ich finde meine Art auch nicht unbedingt immer super, das weiß ich auch. Das, wie gesagt, Theresa Bücker ist mein Vorbild. Ich glaube, manchmal muss man aber diese Wut haben. Das ist das eine. Weil mich die Wut auch antreibt. Wenn ich diese Wut nicht hätte, darüber, dass die Leute diese Kinderrechte so missachten, dann könnte ich die ganze Scheiße auch nicht machen, ne? Weil ich hab, mich hat das schon Urlaubstage gekostet, mich hat das Geld gekostet, mich hat das natürlich auch Nerven gekostet. Und was ich auch merke, und deswegen finde ich es auch so gut, dass ich mir, dass ich die ganze Sache auch mit dem Deutschen Kinderhilfswerk zum Beispiel auch zusammen mache, die sprechen ganz anders über das Thema. Die sind natürlich eine Organisation verpflichtet, die drücken sich irgendwie teils auch wissenschaftlicher aus. Und erreichen dann eine andere Bubble, ne? Also die sind viel mehr vernetzt mit anderen Organisationen, mit Politikerinnen, die sind in vielen Gremien mit drin. Das bin ich ja, bin ich auch, aber bedingt natürlich. Aber ich kriege total oft die Rückmeldung von Followerinnen oder von Leuten, die den Podcast gehört haben, meinen so, ja, krass, das ist mir gar nicht bewusst gewesen. Und du hast es mal so auf den Punkt gebracht. Ich glaube, und das mache ich, ich kann es auch gar nicht anders. Also ich, da habe ich einfach kein Talent für das anders zu machen, aber ich, ich spreche, glaube ich, einfach normal, weißt du? So, das, als würde ich meiner Mutter erklären. Und ich glaube, das hilft tatsächlich so ein bisschen, um das Problem zu verstehen. Ja. Und Oliver Pocher hat natürlich so ein bisschen dieses Ding, dass er auch einzelne Influencer sich rausgreift. Das mache ich auch manchmal. Jedes Mal führe ich die Diskussion. aber warum die? Dann werfen mir Influencerinnen vor, ja, du hast dich auf mich fokussiert und denkst so, nee, habe ich nicht. Mach das mit 20 verschiedenen, aber ich kann natürlich auch nicht 4000 machen. Aber man muss ja irgendwie, man muss ja auch Beispiele haben, wo man das erklären kann. Und wenn ich jetzt gar keine, niemals irgendein Beispiel nennen darf, dann versteht es auch keiner. So, und wir haben es im Gutachten ja auch so gemacht. Wir haben natürlich versucht, die Kinderrechte zu schützen, weil das ist das andere Problem. Wenn wir jetzt sagen, oder wenn ich jetzt sage, ich poste die Sachen nochmal, dann hat das dann noch eine höhere Reichweite. Dann sieht man die Kinder nochmal, sehen das nochmal 8000 Leute mehr. Das will ich natürlich auch vermeiden. Deswegen haben wir es im Gutachten so gemacht, oder die Anwälte. Ich habe die Influencerinnen nicht ausgesucht, die da als Beispiele genannt wurden. Wir haben die zumindest anonymisiert. Aber wir haben die Bilder gezeigt und wir haben auch die Kinder nochmal geschützt. Ne? Wir haben dann auch da Sachen geschwärzt. Teilweise mussten wir 3/4 des Bildes schwärzen, weil es so schlimm war. Ja, aber es bleibt natürlich schwierig. So, ich meine, ich folge Oliver Pocher jetzt auch nicht. Ich weiß nicht genau, ob er sich so über das Thema Kinderrechte so echauffiert oder über andere Sachen, die Influencerinnen machen.
Ist ja schon sehr leidenschaftlich.
Ist
ja schon sehr leidenschaftlich. Hast du das mitbekommen mit Christian Wolf und dem Pocher Beef? Hast du das mitbekommen?
Nee, aber wenn er den nicht mag, haben wir was gemeinsam. Den gucke ich mir nachher mal an.
Und wie, das ist so, ich habe darüber auch was bei LinkedIn gemacht, das ist mir aufgefallen, weil das ist so ein, also die mögen sich definitiv nicht, haben natürlich beide auch so ihren, haben beide ihren Geschäftssinn, ne? Und Christian Wolf ist ja, glaube ich, zweites Mal Vater geworden und dann direkt noch im Bett, dann schon das erste Produkt und so. Und bei sowas ist Pocher natürlich, da geht er an die Decke, ne? Dann zieht er das durch den Kakao und dann in seiner Pocher-Art halt, kann man drüber streiten, ob das dann wiederum too much ist, ne, ob ihm das zusteht, da die Qualitäten als Vater dem Wolf abzureden, weil der irgendwie seine Produkte damit platziert.
Ja,
dann geht das hin und her. Und dann, aber es gibt ja dieses eine Bild, wo Christian Wolf so ein Selfie macht und der Kopf des wirklich Neugeborenen hängt halt so ein bisschen. Und das weiß ja jeder, der irgendwie mal was mit Kindern zu tun hatte, sollte man vermeiden.
Ja.
Und das Internet holt das Popcorn raus und guckt halt zu, ne? Dieser Krawall, der aus meiner Sicht in gewisser Weise auch kalkuliert ist, weil beide profitieren irgendwie, erschließen neue Zielgruppen. Also wenn man da ganz objektiv drauf guckt, kann das auch einfach nur Marketing sein. Und umso schlimmer möglicherweise, weil es am Ende da, ne, die Kinder mittendrin sind. Aber Pocher hat da schon, glaube ich, eine sehr, also die Leidenschaft ist da und ich finde es auch glaubwürdig, ne? Weil du siehst von Pochers Kindern nichts. Also nichts.
Ja, immerhin. Ja,
und der
trotzdem hat, bleibt er ja auch in vielen Fällen so ein bisschen, also hat jetzt auch so ein bisschen komisch über seine Frau gesprochen, denke auch so, das hat dann aber auch nichts zu suchen. Da muss er auch mit ein bisschen besseren Beispiel vorangehen, finde ich. Aber ja, immerhin sagt er die Kinder nicht. Das ist ja schon mal was. Das könnte er auch machen. Das würde auch Klicks und Reichweite geben. Ist einfach so.
Ja, und er hat da einige Kinder mittlerweile, glaube ich.
Siehst du, das weiß ich nicht mal wirklich, weil er sie nicht zeigt. Also keine Ahnung. Kann ich gar nicht so sagen. Genau.
Interessant. Was ich interessant finde, ist, dass du hast eben das Wort Wut benutzt.
Ja.
Und jetzt können aufmerksame Küchenpsychologen, die uns zuhören, würden sagen, ja, da muss die Sarah irgendwas kompensieren.
Ja.
Wo kommt das denn her?
Ja, gute Frage. Witzig, dass du das fragst. Ich frage mich das auch die ganze Zeit. Ich habe das als Kind schon gehabt. Ich kann mich da noch dran erinnern, dass es mal irgendwann so war, dass meine beste Freundin irgendwie Ärger bekommen hat in der Grundschule von einem Lehrer. Und die konnte nichts dafür und ich habe mich so aufgeregt und meinte, das war es gar nicht und das ist aber ungerecht und so. Und dann hat mich der Lehrer, der hat dann irgendwie mir nicht zugehört und hat mich dann irgendwie, musste ich, glaube ich, nachsetzen oder durfte irgendwie was nicht oder keine Ahnung. Aber ich konnte dann auch nicht nichts sagen. Ich habe das einfach nicht geschafft, da nichts zu sagen. Und ich weiß nicht, woher das kommt, weil das auch heute noch so ist. Und leider habe ich das in mehreren Bereichen, wenn ich Sachen irgendwie ungerecht finde. Ich habe da Mittwochabend, witzigerweise, genau, war ich mit der Freundin essen und sie meinte so, Sarah, wo ist dein Problem? Du hast doch gar kein Problem damit. Und ich denke so, habe ich auch zu ihr gesagt, ja, aber andere haben ein Problem damit. Dann ärgere ich mich schon, weil andere betroffen sein könnten, aber ich persönlich gar nicht. Ging irgendwie um Vereinbarkeit und Wertschätzung von Care-Arbeit. Dachte so, ja, bei mir läuft das eigentlich ganz gut, so, außer wir haben Winter und alle Kinder sind krank. Aber das Prinzip und das System ist ungerecht und das kann ich nicht ertragen. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Und ich gerade bei den Kindern denke ich immer so, die können ja gar nichts machen. Niemand setzt sich ja für die ein. Also was sollen sie tun? Sie haben keine Wahlmöglichkeit, sie können sich gegen die Eltern nicht wehren, sie sind sich teilweise auch dessen ja gar nicht bewusst. Und das macht mich fertig. Also, aber gute Frage, müsste ich wahrscheinlich mal. Ach, witzigerweise, ja stimmt, eine Influencerin hat neulich gesagt, ich sollte mal ein Anti-Aggressionstraining machen, obwohl sie die ganze Zeit in den Kommentaren rumpöbelt und Leute blockiert. Ich bemühe mich tatsächlich, das auch wenn ich mit Influencern diskutiere, in einem diplomatischen Ton rüberzubringen. Aber das fällt mir tatsächlich manchmal nicht so leicht, die richtigen Worte zu finden, ohne dass sich die Personen dann angegriffen fühlen. Da bemühe ich mich tatsächlich. Und manchmal passiert das auch. Ich hatte neulich auch eine angeschrieben, die hatte ihr Kind im Badeanzug breitbeinig und dann hatte das Kind auch noch so ein Eis in der Hand oder eine Wurst, irgendwie so ein Phallus-Symbol halt. Ich dachte so, oh, hab dann nochmal geschrieben, ich glaube, das könntest du das bitte löschen, weil das ist irgendwie, da hilft auch der Sticker auf dem Gesicht nicht mehr. Dann hat sie wirklich geantwortet und das rausgelöscht. Das fand ich dann auch schon gut, weil das natürlich auch ein Angriff ist, das weiß ich ja auch, ne? Und auch selbst wenn man das super diplomatisch formuliert, dann bleibt es immer noch eine Kritik. So. Und ich bemühe mich aber zumindest, und ich glaube, darin bin ich ganz gut, dass wenn ich Kritik kriege, ich das aufnehmen kann und ich mir das auch sehr zu Herzen nehme. Also es ist auch schon vorgekommen, dass mir Leute gesagt haben, ja, bin ja grundsätzlich bei dir, aber warum das und warum machst du das und warum hast du dir die Influencerin rausgesucht oder warum benennst du die auch vielleicht öfter als andere? Denk doch mal drüber nach und so. Und das, ja, das haben sie auch recht mit, sage ich auch ganz oft. Stimmt, habt ihr recht, habe ich nicht drüber nachgedacht, bemühe ich mich, das anders zu machen. Oder Sachen ein bisschen unüberlegt zu posten irgendwie. So,
Ja,
dann nehme ich das aber an. Also mir kann man das immer sagen. Schon so, dass mich das dann doll trifft manchmal, je nachdem, was es ist. Weil ich dann auch mal mehr denke, oh, hast du wirklich auch nicht gut nachgedacht oder hast du jetzt vielleicht sogar jemand irgendwie mit irgendwas getriggert? Das will ich natürlich überhaupt nicht. Also ich habe zum Beispiel, ich poste ja auch relativ viel darüber, dass ich irgendwie, ja, so diese ganzen Schönheitsideale auf Social Media total schlimm finde. Und ich habe auch damals ist das schon ewig her, keine Ahnung, 7, 8 Jahren habe ich noch bei Plan gearbeitet, das ist ein Kinderhilfswerk und da haben wir eine Studie rausgebracht, dass genau diese Rollenbilder durch Social Media nochmal viel verschlimmert werden, ne? Also dass Frauen eher sich zu Kinderkosmetik und so hingezogen fühlen oder darüber Content machen und Männer eben zu Sport, Comedy, Politik und auch, es gibt ja auch mehrere Studien dazu, die sagen, dass durch Social Media vor allem bei Mädchen nochmal Essstörungen getriggert werden und dazu poste ich halt auch manchmal was und so und dann schreiben mir ganz viele, cool, dass du das machst und mir hat das voll geholfen und ich versuche meinen Bauch nicht mehr einzuziehen oder ich mache jetzt Sport und also nicht Sport, um abzunehmen, sondern so Sport, der einem irgendwie Spaß macht und ich traue mich jetzt endlich, weil du auch sagst, du gehst schwimmen, traue ich mich jetzt und habe einen Kraulkurs gebucht, aber manche haben mir auch geschrieben, ich muss dir entfolgen, ich kann das nicht, mich immer wenn dann solche Studien oder du solche Studien postest, dann erinnert mich das sozusagen an meine eigene Essstörung, die ich mal hatte. Das will ich natürlich irgendwie auch nicht so. Und da bin ich ja auch immer total froh, wenn mir das jemand sagt, weil ich dann nochmal genauer gucken kann, was kann ich denn posten oder wie soll ich das posten? Und ich habe auch erlebt, dass mir Leute entfolgt sind, weil sie gesagt haben, ja, ich sehe irgendwie, dass du 3-mal die Woche Sport machst. Das erinnert mich auch nur daran, dass ich das nicht kann oder nicht durchziehe oder nicht durchziehen will oder was auch immer. Und dann denke ich so, ja, dann ist auch in Ordnung. Also niemand muss ja irgendwie so mein Content insgesamt gut finden. Also natürlich, wenn ich irgendjemand verletze oder so, aber ich kann auch verstehen, dass manchmal in manchen Situationen man bestimmt mir oder bestimmten anderen Influencern vielleicht nicht folgen kann. Also ich merke das auch, dass ich manchmal denke, boah, mir geht der ganze Hausbauscheiß auf dem Sender, ne? Alle bauen irgendwie Häuser und wir sitzen in unserer Mietwohnung. Ich will überhaupt gar kein Haus haben, aber wenn man ständig sieht, wie andere in irgendwelchen fancy Häusern sitzen, denkt man auf einmal so, ja, oder ist das doch vielleicht eine Option? Ist es gar nicht. Will ich wirklich nicht. Weil es ist mir viel zu groß, ich habe keinen Bock zu bauen, ich habe auch keine Zeit dafür. Aber klar, wenn man das immer wieder so vorgespielt kriegt, ist das natürlich schwierig. Deswegen finde ich auch tatsächlich auch diese Verantwortung, die ich habe, groß generell zu Sachen, wozu ich was sage und wozu nicht und wie ich damit umgehe und so. Deswegen finde ich ja eigentlich immer total gut, wenn man Feedback kriegt. Also auch wenn zu der Folge Feedback kommt, immer gerne, ja. Ich lese mir auch alle Kommentare mal durch.
Immer her und auf allen Kanälen. Ich verlinke natürlich auch alles hier, ob du uns jetzt gerade zuhörst oder zusiehst auf YouTube oder auf Instagram, möglicherweise auf allen Kanälen, die es so gibt, wo man Content raushauen kann, kann es sein, dass sich das hier bewegt und dann natürlich gerne mal Feedback da lassen. Das freut uns und wie wir gerade gehört haben, ganz besonders freut auch die Sarah. Ich finde diesen den Punkt mit der Wut find ich total interessant. Ich wünsche dir, dass du da auf deine Entdeckungsreise gehst, weil ich glaube, da ist bestimmt viel, viel Erfahrung drin über dich selbst, ne? Weil irgendwie wird das ja einen Grund haben. Es muss ja von irgendwo kommen, weil es gibt ja Menschen, die das nicht haben und es gibt Menschen, die das haben und irgendwo hat das ja dann meistens irgendwo seine Ursache, seinen Auslöser. Du hast davon gesprochen, du hast dieses sehr ausgeprägte Ungerechtigkeitsempfinden. Gab's mal ein Thema oder eine Situation, die du früher als total ungerecht empfunden hast, wo du dich richtig drüber aufgeregt hast, wo du aber heute sagst, rückblickend, ey, da lag ich falsch.
Ja, gute Frage. Also, ich meine, ich bin ja Soziologe, ne? Ich bin jetzt nicht mehr aktiv und forsche nicht mehr, aber ich lese natürlich immer noch Bücher dazu und habe ja auch einiges im Studium gelernt und so. Und deswegen sind die Sachen ja, die sind ja selten bei mir personenbezogen, sondern die begründen sich ja immer darauf, dass ich Studien lese dazu, was so gesellschaftlich ungerecht ist und auch immer mit den Auswirkungen, jetzt nicht, teilweise ja auch nicht nur für die Personen, die benachteiligt sind, sondern so generell für alle. Also kommen wir nochmal zurück zu dem Buch, was ich gerade empfohlen habe, Kinder, Minderheiten ohne Schutz. Da wird halt auch beschrieben, wie scheiße Schulen einfach ausgestattet sind, wie schlecht die Infrastruktur ist, wie wenig Geld für Kinder ausgegeben wird, dass alles irgendwie für Autos und Renten drauf geht und so und wie wenig Macht auch Kinder haben, das zu ändern. Das ist natürlich, es ist ja sowieso ein Problem für Kinder, dann ist es nochmal ein Problem mehr für die Kinder, die eh schon benachteiligt sind. Das steht halt auch nochmal in dem Buch. Und ja auch nicht ausgedacht, wie gesagt, sondern ja faktenbasiert. Aber das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem, weil wenn diese Kinder zurückgelassen werden und nicht vernünftig ausgebildet werden, mir persönlich, in meiner Wut oder in meinem Ungerechtigkeitsgefühl tut es mir leid für die Kinder, aber gesamtgesellschaftlich ist das ja ein Problem, weil man einfach keine, also es ist einfach wirtschaftlich gesehen schon Mist, so, weil wenn die Kinder nicht eine gute Ausbildung haben und in gute Berufe kommen oder wenn unsere Gesellschaft überaltert und wir keine Migration genug haben und die Leute immer älter werden und man irgendwann die ganzen Sozialversicherungsbeiträge in die Höhe schnellen und man keine Renten mehr bezahlen kann, dann wird das ja ein Problem, dann bricht ja einfach das System zusammen und das macht mich dann manchmal so sauer oder dass zum Beispiel ja, allein schon, dass in Ländern, in denen es so ist, dass diese Schere zwischen Arm und Reich einfach weit auseinander geht oder weiter auseinander ist, zum Beispiel als in anderen Ländern, dass in den Ländern zum Beispiel auch die Demokratie gefährdeter ist, weil Leute einfach unzufrieden sind, vielleicht aus Protest auch rechts wählen. Das sind ja alles Probleme, die muss man ja, finde ich, irgendwie auch anpacken. Oder dass zum Beispiel, ja, Klimawandel ist ja auch so ein Problem. Das kann man ja irgendwie nicht wegignorieren. Und das macht mich dann schon sauer, wenn ich dann irgendwie ständig irgendwo lese, dass irgendwie die reichsten 1%, keine Ahnung, jetzt weiß ich die Zahlen natürlich nicht, muss ich nochmal nachgucken, aber sehr, sehr viel an Emissionen ausstoßen und dann andere Länder darunter leiden müssen. Und, aber auch da kann man ja nur sagen, ja, das ist ja, am Ende wird's halt heiß für alle. Und natürlich haben dann vielleicht die Leute ihre Klimaanlage in ihren fetten Buden. Aber das verschärft sich halt so, ne? Die Leute, die am meisten dazu beigetragen haben, die sitzen an den klimatisierten Autos und in den großen Villen mit Pool und die anderen, die sitzen halt an den dicht bebauten Straßen ohne Grün und müssen irgendwie bei 40 Grad Pakete ausfahren. Und das, da weiß ich nicht, also da flippe ich aus, um das mal mit der TV-Totalstimme zu sagen.
Ja, immer noch so. Also das findest du ja immer noch ungerecht.
Ja, deswegen ist es eine gute Frage, irgendwas muss ich jetzt mal überlegen.
Irgendwas, wo sich das gedreht hat? Aus welchen Gründen auch immer.
Gute Frage. Hat mir noch nie jemand gestellt. Ja, also, ja, gut. Jetzt eine Antwort fällt mir ein. Als Kind fand ich es immer total nervig, dass ich im Haushalt helfen musste. Er musste, glaube ich, auch relativ viel helfen, weil meine Mutter auch alleinerziehend war und dann auch außerhalb gearbeitet hat als Reinigungskraft. Deswegen hatte die jetzt auch nicht so viel Zeit. Und ja, da war ich auch ein Einzelkind, dann musste ich immer putzen. aus heutiger Sicht finde ich es aber nicht mehr ungerecht, weil ich so denke, nee, es ist schon gut, wenn Kinder auch lernen, sozusagen mitzuhelfen und dass sozusagen sie nicht nur verwöhnt werden und hier alles gemacht kriegen, sondern auch lernen, was es heißt Hausarbeit, was heißt Care-Arbeit, Mental Load und da sozusagen als Familie auch zusammen anpacken. Ja, das wäre so eine Sache, wo ich denke, ja, das fand ich früher wie blöd. Das habe ich jetzt eingesehen, dass das vielleicht doch nch so ungerecht ist.
Wie alt sind deine Kinder?
Der eine wird bald 7 und das andere Kind, das ist 3,5. Also noch relativ klein. Das heißt, ich bemühe mich, sie einzubeziehen bei der Hausarbeit.
Mit 7 wird man da wahrscheinlich sagen, wie ungerecht das doch ist, ne? Weil man hat ja.
Ja, kommt vor, aber dann müssen sich Vorträge über Care-Arbeit und Mental Load anhören und dann werden sie ganz klein laut.
Ich habe ein kleines Experiment vor. Oh, wir haben schon viel über Kinder gesprochen und wir haben viel über Kinder-Content gesprochen und das ist ein Thema, das mich schon, also gut, beschäftige mich beruflich mit Social Media und das Thema natürlich bekannt und jetzt seitdem ich Vater bin, hat das sicherlich nochmal eine andere Aufmerksamkeit, weil ich einfach anders auch auf Postings gucke von Freunden, von Bekannten, von Fremden und mich manchmal schon so frage, okay, Also die grundsätzliche Frage ist ja dann immer, zeigen wir Kinder ja, nein. Ne? Also ich gehe jetzt weg aus dem beruflichen Kontext, sondern in unsere Privatsphäre. Und was uns wichtig, also ich habe das mit meiner Frau irgendwann mal besprochen. Ne? Das war ein Thema, wir haben das einfach, das muss man ja mal irgendwie mal dann auch klären. Und meine Frau ist sowieso sehr zurückhaltend, was so Social Media angeht. Und ich hatte meinen privaten Account auch immer, der war immer öffentlich. Long story aus der Vergangenheit, so egal. Mittlerweile ist der auf Instagram auch privat, aber dafür bin ich auf LinkedIn öffentlich. Also mache halt viel in der Öffentlichkeit. Von daher kann ich jetzt nicht sagen, ich kann mich da irgendwie in irgendwie privaten Account-Status zurückziehen. Und wir haben das besprochen und wir haben festgehalten, wir zeigen unseren Sohn nicht. Also erst recht nicht so, wie wir das von vielen anderen sehen, dass man irgendwie hier und hat Geburtstag und ein Jahr. Und also die Fotos, die wir haben und die wir machen, zeigen wir nicht. Und dass, wenn ich etwas poste, wo unser Sohn drin vorkommt, dann ist das A, selten und B, so, dass man nichts erkennt. Also nichts im Sinne von kein Gesicht erkennt. So, und dem würde ich gerne einen Test unterziehen. Das heißt, okay. ich habe drei Beiträge herausgesucht von mir, ja, wo mich deine Meinung interessieren würde, deine ehrliche, ungefilterte, undiplomatische Meinung. Ob du sagst, hör mal, ja, aber guck mal, das ist hier, das ist so der Anfang und dann wirst du dies. Also du kannst wirklich frei raus sagen, ich kann damit umgehen, du kannst frei raus sagen, was du davon hältst. Sollen wir das machen?
Ja, das machen wir. Bin ich sehr gespannt.
Ich bin auch gespannt. Vor allem bin ich gespannt.
Bemühe mich.
Ob ich das hier technisch gut hinbekomme, weil ich dich dafür einmal dahin klicken muss. So, das erste ist ein Bild.
Solange du mich nicht blockst, ist alles gut.
Das erste ist ein Bild, das so aussieht. Wir gucken mal, dass wir das irgendwie hier für die Videodatei ebenfalls einblenden.
Mal näher ran mit meiner Nase hier. Das bist also, du, da siehst du ganz anders aus.
Ich habe einfach nur eine Kappe an. Das war auch eine stressige Zeit. Gepostet, also nach der Geburt, Caption, du raubst uns den Schlaf, aber schenkst uns das Leben. Auch mit allem, was ich habe, genauso gemeint. Und für die, die uns jetzt nur zuhören, man sieht den Kleinen von hinten mit einem BVB-Trikot. Sonderanfertigung von 1&1 damals. Was hältst du davon?
Also finde ich auf dem ersten Blick nicht so dramatisch. Ist natürlich trotzdem ein Kind, aber es ist ja, man weiß ja nichts. Also man weiß ja weder den genauen Geburtstag, man weiß jetzt den Namen nicht, man sieht ihn auch nur von hinten. Man würde ihn jetzt auch nicht so erkennen. Er ist auch so klein, dass sich ja wahrscheinlich in 2 Monaten eh wieder ändert. Ja, und gut, dass er jetzt ein Dortmund-Trikot hat, darüber könnte man streiten. Nee, also ich habe ja alle rausgenommen, aber ich finde solche Art von Bildern jetzt tatsächlich, gerade wenn man kein Influencer ist und das jetzt extra für Reichweite und Klicks macht, nicht schlimm. Und ich finde auch die Caption total in Ordnung, weil ich finde es tatsächlich ganz oft ganz creepy bei Leuten, die die Geburtstag der Kinder so inszenieren. Da kommt so eine lange Liste. So eine Liebeserklärung an das Kind, die immer schon, wo man denkt, ah, das ist zu intim, mach das nicht. Und die auch ganz oft aufzählt, wie toll das Kind ist oder was es so besonders macht. Und denkst du, es geht aber auch nicht das Internet an, ne? Du bist immer so, geduldsam und du machst so viel tollen Sport und das und jenes und denkst so, nee, das muss nicht rein. Aber das ist ja, das kannst du ja unter jedes Kind schreiben. Das ist erstmal ein schöner Spruch, finde ich. Aber das ist ja random. Das könnte ja jeder sein. Das könnte beim nächsten Kind genauso passen. Jedes Kind raubt einem den Schlaf, so. Und das finde ich schön. Würde ich trotzdem nicht machen, weil ich keine Kinderbilder poste, aber ich muss natürlich auch mit super gutem Beispiel vorangehen jetzt als Kinderrechtsaktivistin, deswegen wäre es bei mir vielleicht ein bisschen komisch, aber nee.
Okay, ich muss darauf hinweisen, du siehst oben der Kommentar, Kinderschutzbund Niedersachsen
hat's geliked. Ja, aber doch nicht, die sagen ja auch nicht, dass Kinder unter 7 gar nicht gepostet werden sollen. Das sagen wir ja auch nicht, wir sagen das ja nur für Influencerinnen. Wie gesagt, du hast ja keine...
Ja.
Du machst es ja nicht, um das Kind zu monetarisieren. Ich finde, das ist immer noch mal was ganz anderes. Aus welchem Interesse macht man das sozusagen? Ja, das macht ja auch noch
einen Unterschied. Aber dann müsste man halt sagen, okay, wo fängt Monetarisierung an? Ne, dann habe ich natürlich noch ein anderes Beispiel. Ich zeig dir nur 2 Beispiele.
Ach, das dritte? Wo ist das dritte jetzt hin? Das will ich jetzt auch noch sehen.
Ja, warte, das dritte. Ja, aber ich springe ein bisschen. Ich hatte das anders vor. Okay. So, dann zeige ich dir das. So, und du bist ehrlich, bitte, ne? Also das ist
vielleicht streiten wir
alles so, gut. Dann gibt's ein und es ist öffentlich. Also es ist jetzt ein LinkedIn-Post von mir. Ja, das heißt anderer Kanal, andere Welt. Nicht.
Musst du gleich mal.
Ja. Also, und zwar, jetzt hieß den, glaube ich. LinkedIn Post, ich habe gepostet 14 Dinge, die ich meinem Sohn vorleben möchte. Und dann kommt eine Liste mit 14 Dingen. Sport macht Spaß, Geld ist ein Werkzeug, früh aufstehen gibt dir Kraft und so weiter und so fort. Wer sich für die 14 Dinge interessiert, gerne auf LinkedIn nachgucken. Und dann dazu, und das gibt's dann drei Bilder. Bild Nummer 1, ich im Home Gym, wo er in der, wie nennt sich das Ding nochmal?
Wippe. Haben wir auch. Ist Gold wert. Beste Investition. Man braucht nicht so ein dämliches Kinderbett, man braucht einfach nur diese Wippe.
Genau, bestes Ding. Und wo man nichts sieht, also komplett Kleidung und gar kein Gesicht. Dann nochmal so hier ein bisschen BVB-Vibe, wo man, wo ich ihn auf den Arm halte, komplett von hinten. Und wo ich ihn auf dem Balkon im Urlaub in der Schweiz halte, auch von hinten, wo ich in den Sonnenuntergang zeige.
Ja, finde ich jetzt die Bilder auch nicht kritisch. Finde ich jetzt auch, also die Sachen, die du ihm vorleben willst, die beziehen sich ja nicht auf ihn, die beziehen sich ja auf dich, was dir wichtig ist. Ja. Das finde ich jetzt auch nicht schwierig. Mama und Papa lieben dich. Also wird er jetzt wahrscheinlich gerne hören. Weiß ich nicht, ob er mit 14 sowas im Internet haben will. Würde ich jetzt nicht schreiben. Aber finde ich auch nicht. Also wie gesagt, alles fein, ne? Bist jetzt nicht, ich bin jetzt auch sehr überkritisch.
Ja, ist auch in Ordnung. Was fängt da an zu haken bei Papa und Mama lieben dich? Also das ist nur zum Verständnis, eine von den 14 Dingen, die ich vorleben möchte, ist Papa und Mama lieben dich.
Das wolltest du vorleben. Okay, ich dachte, das wäre so eine Hommage an ihn. Dann finde ich es auch nicht so kritisch. Ich finde es immer so ein bisschen. Ich versuche manchmal, mich zurückzuerinnern, wie es war, als ich 12 war und was mir dann unangenehm war. Und ich finde, meine Kinder, jetzt, also gerade mein Sohn, habe ich ja gerade gesagt, der wird jetzt bald 7, der zeigt mir auch nochmal deutlich aus einer Kindersperspektive, was für ihn in der Öffentlichkeit wohlgemerkt unangenehm ist. Und das sind immer nochmal andere Sachen als zu Hause. Deswegen finde ich es manchmal so komisch, wenn Influencer die privaten Sachen so nach vorne ziehen, weil das ja für die Kinder irgendwann unangenehm wird. So, weißt du, also es fängt ja irgendwann an, da will ich jetzt auch nicht auf meine Kinder eingehen, aber grundsätzlich fängt es ja irgendwann an, dass Kinder zum Beispiel nicht mehr an die Hand genommen werden wollen, aber das zu Hause noch kuscheln und so. Und dann finde ich nicht, dass man ein Bild posten darf, wo man das Kind an der Hand hat, wenn es das in der Öffentlichkeit gar nicht mehr macht. So. Ja. Oder wo man vielleicht später denken könnte, da ist ja auch jeder so ein bisschen anders, aber es hängt ja auch ein bisschen von den Kindern ab und man weiß es halt auch nicht so genau, ne? Also es gibt noch eine Studie, ich habe wirklich viele Studien in den letzten Jahren gelesen dazu, auch vom Deutschen Kinderhilfswerk, die haben eine Untersuchung gemacht über Sharenting. Und da haben sie auch die Kinder gefragt, verschiedene Bilder gezeigt, findest du es peinlich, findest du es nicht peinlich. Und die haben ganz anders darauf reagiert, als die Eltern das dachten. Also die Eltern haben irgendwie gedacht, ja, wieso, ist doch ein schönes Foto. Und das Kind meinte so, nee, ich stehe da komisch im Fokus und da sieht man meine Unterhose oder da sieht man mich mit Mama kuscheln, das will ich gar nicht. Das ändert sich natürlich mit dem Alter der Kinder irgendwie immer mehr, aber seit ich diese Rückkopplung kriege von meinen Kindern, vor allem von meinem größeren Kind, sage ich ja immer, Kritik und so, mache ich auch manche Bilder gar nicht mehr. Und würde die auch niemals mehr, nicht mal in den privaten Oma- und Opa-Chat machen. Also klar, kleine Kinder, die schlafen sowieso immer, die muss man beim Schlafen fotografieren. Aber auch größere Kinder schlafen ja immer irgendwo komisch ein und so. Und dann denke ich immer so, das ist irgendwie, da sträubt sich schon was, das überhaupt zu dokumentieren, auch wenn es vielleicht irgendwie so ein bisschen niedlich ist für meine Augen. Aber dann denke ich so, irgendwie, wenn ich jetzt so einschlafen würde, vielleicht irgendwie, ich habe ein Glas Wein getrunken und liege da mit offenem Mund und mein Mann würde davon ein Bild machen, weil er es irgendwie süß findet, weiß ich nicht. Würde ich irgendwie übergriffig finden. So. Oder ja, manchmal habe ich auch so ein bisschen, also auch so eine Öffentlichkeit. Ich gucke halt total, wo fotografiere ich hin oder sind da vielleicht Leute drauf, die das irgendwie nicht wollen gerade. Und posten würde ich schon mal gar nicht dann, weil ich auch mal so denke, habe ich früher auch viel unbedachter gemacht, irgendwelche Bilder von Freunden, habe das dann hochgeladen. Das würde ich jetzt nie mehr machen. Würde immer sagen, okay, A, kann ich das Bild machen und B, oder ich mache mal kurz ein Bild, wenn wir so mit Freunden unterwegs sind. Aber ich würde es auch nicht mehr ungefragt posten, selbst nicht eine Vertaggung von Freundinnen, mit denen ich unter Abends unterwegs bin, weil ich gar nicht weiß, ob die vielleicht überhaupt nicht wollen, dass jetzt überhaupt bekannt wird, dass wir gerade irgendwo sind zu einem bestimmten Tag oder Ort, weil vielleicht denen noch irgendwie Arbeitskollegen folgen und denen hat man noch gesagt, ja, man geht heute Abend nicht irgendwo hin oder was auch immer. Ja. Kann ja immer irgendwas sein. Deswegen bin ich da echt ein bisschen sensibler geworden. Aber ich war vorher auch nicht sensibel dazu. Ja.
Du hast eben die Monetarisierung angesprochen. Ne? Bei mir, ja, es ist ja nicht mein Hauptziel, da jetzt irgendwie so Monetarisierung rauszumachen. Jetzt habe ich dir einen Post von LinkedIn gezeigt. LinkedIn ist eine Business-Plattform, ist für unsere Geschäftszwecke eine wichtige Plattform. Ne? Und Ich weiß natürlich, also jeder, der sich so ein bisschen mit LinkedIn auskennt, weiß, es gibt so gewisse Themen, die auf LinkedIn einfach total gut funktionieren, ne? Und dazu gehören natürlich auch persönlichere Einblicke, so der Blick hinter die Kulisse. Und dazu gehört dann halt auch, also der Mensch ist ja auf jeder Social Media Plattform der Mensch. Und wenn Kinder-Content auf Instagram geklickt wird, dann ist das natürlich auch auf LinkedIn der Fall, ne? Das ist halt, was ist ja irgendwas, was Menschliches, das uns anspricht. Und hier könntest du mir jetzt ja schon vorwerfen, zu sagen, ja gut, hier instrumentalisierst du diese Dinge, um damit irgendwie, und ich instrumentalisiere hier meinen Sohn, um LinkedIn-Post zu machen.
Oh, ja. Ja, also ja, könnte man jetzt sagen, habe ich aber nicht, also du hast jetzt ja nicht die Zielgruppe, die jetzt unbedingt kleine Kinder sehen will. Und das sind ja dann eher in der Regel eher irgendwie so Leute, die Family-Influencerin folgen, sind ja wahrscheinlich auch eher junge Mütter, die dann der Influencerin folgen, um dann Werbeprodukte zu kaufen, da irgendwie, keine Ahnung, Schnullers, Wiegen, was auch immer. Du bewirbst ja auch keine Wiegen oder, wobei die könnte man, die war gut. oder andere Dinge, dass du jetzt sozusagen gezielt Leute anlockst, damit du danach weiter bestimmte Dinge verkaufen kannst. So. Und die Sachen, die du jetzt verkaufst, du verkaufst ja offensichtlich Social Media als Content, so, dass du Videoproduktion machst, die kriegst du ja mit so einem Kinderpost nicht hin. Und wenn man nur, weil man jetzt sozusagen auch mal einen persönlicheren Post macht und gerade da finde ich ja eigentlich das Sichtbarmachen von, ja, ich bin auch Familienvater und ich habe auch irgendwie andere Hobbys und ich bin nicht wie so ein Business-Typ, der irgendwie die ganze Zeit ChatGPT-Sachen über Erfolg und Reichweite posten muss, das finde ich auch mal so ein bisschen unangenehm. Oder die ganze Zeit sich selber loben muss, wie geil man überhaupt ist und was man gerade wieder Tolles gelernt hat und mit wem man sich wieder connected hat. Das ist ja auch LinkedIn, was mich ja mal so nervt. Dann finde ich es eigentlich gut. Also es gibt ja sozusagen jetzt auch schon, habe ich auch ein paar Mal gehört, jetzt gerade Väter, die auch eintragen. Jetzt irgendwie die letzten 6 Monate habe ich Elternzeit genommen als Teil ihrer Biografie. Und das finde ich natürlich dann wieder gut, so das auch sichtbar machen, dass das halt auch ein Teil vom Leben ist. Und das ist ja auch das, was mir Influencerinnen immer vorwerfen. Ja, aber Kinder gehören zum Leben dazu. Denke ich mal so, ja, aber du bist ja nicht, also der Content, den du machst, der hilft ja nicht. Also der hat ja keine von diesen ganzen Problematiken, die ich gerade mal genannt habe. Klimawandel, Bildungsungerechtigkeit, keine Ahnung, gibt's ja 1000 Sachen, Schönheitsideale, also all das, was für Kinder wirklich ein Problem ist und was so gesellschaftlich gelöst werden müsste, wird ja von Influencern überhaupt nicht angesprochen. Da geht's ja nur um Konsum, Konsum, Konsum oder auch wahnsinnig hohen Druck darauf, wie Mütter auch zu sein haben. Perfekte Kinderzimmer, perfekte Outfits, perfekte Frühstücksdosen. Das macht's ja alles nicht besser, sondern nur schlimmer. Und dann denke ich mal so, ja, dann kannst du die Kinder auch rauslassen, weil das, wenn das das ist, was du zeigen willst, dann hilft das ja niemandem. Und schon gar nicht den Kindern. Also, verstehe ich dann immer nicht.
Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, habe ich was, also das dritte Beispiel wäre jetzt einfach, es wäre zugleich, glaube ich. Den können wir uns das sparen. Von den zwei Sachen, die du jetzt gesehen hast, also das sind die Ausnahmen, ne? So sieht das aus, wenn ich das poste, hätte ich deinen Segen, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, ich finde es jetzt nicht problematisch. Und also
jetzt
wenn ich das Kind wäre, würde ich mich nicht beschweren.
was ich häufig sehe, ist, wo ich mir so manchmal denke, so, also erstmal sieht's blöd aus, also dieses Verpixeln. Ne? Also ob es jetzt richtig verpixelt ist oder irgendwie so ein Emoji davor, wo ich mir so denke, so ja, keine Ahnung, ob es irgendwelche, keine Ahnung, Filter-Software gibt, die zack, zack, das rausnimmt oder ich weiß es nicht. Ne? Ist das denn ein Weg oder wie ist deine Meinung zu Pixeln?
Ja, kommt davon, in welchem Kontext. Ich habe auch immer ein Störgefühl, weil bei Pixeln habe ich immer gleich das Gefühl, das ist so ein Fahndungsfoto. Und bei diesen Stickern, das ist auch so ein bisschen albern, finde ich. Auch fürs Kind albern. Ich will auch kein Sticker über dem Gesicht haben. Finde ich auch komisch. Finde ich zum Beispiel okay. Ich habe zum Beispiel so eine Kita-Flohmarkt-Gruppe. Da sind dann ganz viele Eltern drin und dann ist halt manchmal so, wenn jemand einen Kinderwagen fotografiert hat und da ist das Kind noch drin, dann wird das einfach wegschraffiert. Aber das ist ja auch ein geschützter Rahmen in dem Sinne. Da finde ich es jetzt nicht schlimm. Da ist es ja sogar noch mal ein bisschen vorbildlich, das Kind dann trotzdem zu verpixeln oder unkenntlich zu machen. Bei Influencern finde ich es lächerlich. Also das habe ich ja gerade schon gesagt. Dann ist da ein Kind breitbeinig mit einer Gurke in der Hand oder mit einem Lolli oder mit irgendwas Phallus-Symbolartigen. Und dann ist da so ein kleiner Strich über den Augen. Ich denke so, also der bringt ja auch gar nichts. Und dann ist die Sticker, dann machen wir auch wirklich nur vor die Augen. Man kann das trotzdem das ganze Gesicht erkennen. Oder man hat das Kind mal von der einen Seite, mal von der anderen Seite, dann mal von hinten. Ich denke so, ich würde die alle erkennen, die Kinder. Also gerade hier in Hamburg, wo man die auch noch irgendwie ständig auf der Straße sieht und dann noch in Kombination mit den Eltern, die man ja sowieso kennt, bringt es gar nichts. Und es bringt halt vor allem dann nichts, wenn man alles breit tritt. Also das ist ja auch so, stell dir vor, deine Frau würde irgendwie über dich alles erzählen. Oh, er hatte gestern Durchfall, jetzt hat er gerade irgendwie, ja, da so eine Männlichkeitskrise, jetzt musste er sich ein Auto kaufen, jetzt hat er Prostatakrebs. Und dann würde sie Bilder von dir posten, aber würde immer so kleine Blumen auf deine Augen machen. Das bringt ja gar nichts. Also deine Eltern, deine Freunde, deine Kollegen, die erkennen dich ja. Die wissen ja auch, wenn deine Frau das postet, dass du das bist. So. Also es ist ja, ich finde es immer so Hanebüchen. Das ist so ein Alibi-Schützen, finde ich.
Ich meine, es soll ja wahrscheinlich schützen, dass die Bilder irgendwie im Darknet landen oder ich weiß es nicht. Ne?
Tut's nicht.
Das ist ja, ich meine, das ist ja nochmal ein riesen anderes Thema, dieses gesamte Thema. Darauf komme ich gleich noch. Dieses Thema Darknet. Ich habe gelesen, ist das richtig? Ich habe gelesen, oder du hast es wahrscheinlich bei dir gelesen, 30% aller Bilder aus dem Darknet kommen, also ne, zum Thema Kinder und kommen ursprünglich von Social Media.
Ja, ist auch die letzte Zahl, die ich kenne, kann natürlich irgendwie auch schon noch mal wieder mehr sein. Ist ja auch die einfachste Variante, um an Kinderbilder ranzukommen, tatsächlich. Und ist es völlig egal. Also ist wirklich, ich habe ja auch mit dem BKA, also mit dem Bundeskriminalamt, immer zwischendurch mal Kontakt und also es ist völlig egal, was da drauf ist. Du kannst dann noch so viele Sticker irgendwo hinpappen. Du kannst auch einfach nur Füße zeigen oder Hände zeigen oder ja. Du kannst auch Kindern Rehbekleidung zeigen, wie man ja gerade gelernt hat. Das kann alles im Darknet landen so. Und das, ich meine, das ist nochmal so ein bisschen so eine, das lenkt so manchmal so ein bisschen vom grundsätzlichen Problem ab, finde ich, weil das ist natürlich so die ganz krasse Gefahr, die über allem schwebt. Und dann sagen Influencer auch immer, ja, aber da bin ich ja nicht das Problem, da sind ja die Pädophilen das Problem. Das stimmt natürlich auch, aber man ermöglicht ja den Zugriff auf die Bilder. Und das ist natürlich schon mal das eine Problem. Und ich finde, das sollte man mindestens wissen, auch normale Eltern sozusagen, jetzt nicht nur Influencerinnen, dass das passieren kann, weil ich glaube nicht, dass das jeder so weiß. Und das wusste ich auch nicht und auch gar nicht in dem Ausmaß. Das ist so das eine. Und das andere ist halt dieses, ja, also es klingt immer so ein bisschen, ich finde es immer, es klingt ein bisschen platt und so soll es gar nicht klingen. Aber natürlich, also selbst wenn die Bilder da landen, vielleicht wissen das die Kinder gar nicht. Ne? Und dann, muss jetzt ganz vorsichtig sein, was ich sage, aber dann leiden sie ja konkret auch gar nicht darunter. Weil wenn sie es nicht wissen, stört sie ja sozusagen nicht. Trotzdem bleibt es schlimm, das will ich jetzt gar nicht abstreiten. Und es ist natürlich auch einfach komplett verboten so. Deswegen würde ich es auch trotzdem nicht machen, selbst wenn ich nichts wüsste. Das mal, also wenn ich nicht wüsste, dass die Kinderbilder von meinen Kindern da sind, würde ich es trotzdem nicht riskieren wollen. Aber dieses ganze andere Thema Privatsphäre und welche Kinderbilder sind überhaupt irgendwie okay für die Kinder, ist ja in deren Alltag dann oft viel schlimmer. So. Und ich glaube nicht, dass sie damit immer so konfrontiert werden direkt und das vielleicht auch deswegen gar nicht wissen, auch gerade wenn sie kleiner sind, aber dieses ganze Gerede darüber, was mit den Kindern ist und auch teilweise dieses Diagnosenteilen oder so eine Online-Identität über verschiedene Kinder zu kreieren. Das ist auch bei ganz vielen Influencern so, dass sie jemanden sagen, ja, das eine Kind ist so, das hat Autismus und das ist immer, geht gerne an den Strand und macht dies und das und jenes. Dann haben so fremde Leute so einen Blick auf dieses Kind und auch vielleicht so Leute, die das Kind so am Rande kennen und die muss gar nicht stimmen. Weißt du, was ich meine? Und dann kommt man davon vielleicht auch gar nicht mehr los. Und das hatte ich sogar manchmal so mit so Leuten, die dann manchmal sagen, ach krass, auf Social Media kam es ganz anders rüber, das habe ich gar nicht so verstanden. Weil das natürlich auch, ich mache dann vielleicht Stories, ich rede dann vielleicht auch nicht in die Stories, ich schreibe nur was, dann schreibe ich manchmal auch so ein bisschen, natürlich irgendwie, sage ich ja schon immer, wütend und zynisch. Das ist auch ein bisschen meine Social Media Art, aber das ist ja gar nicht irgendwie meine Art, wie ich so privat bin. Oder natürlich würde ich auch nicht auf Social Media posten, aber mein Mann und ich haben uns jetzt die ganze Woche gestritten, wer den Kindergeburtstag ausrichten muss. Weil das auch keinem was angeht. So, aber dadurch ist natürlich dieses Online-Konstrukt, das ich selbst von mir habe, ganz anders, als ich so bin. Das entscheide ich aber noch und das kann ich manchmal auch reflektieren. Manchmal kann ich es nicht mehr reflektieren, bis mir von außen jemand sagt, ach, das finde ich aber komisch, dass du es so gemacht hast, weil eigentlich hast du dich ganz anders verhalten. Aber für die Kinder gibt es ja gar keine Möglichkeit dazu. Und das finde ich dann manchmal so krass, dass die dann so in so eine Rolle gedrängt werden, die gar nicht sind und gar keine Chance haben, da irgendwie wieder rauszukommen. Und das ist ja, das hinterfragt ja auch keiner, weil das ist ja sogar bei erwachsenen Menschen teilweise so, dass zum Beispiel hier der, kennst du die Discounter? Hast du das mal gesehen? Genau, da gibt's ja diesen Jonas, den Detektiv spielt. Und ich bin total Fan von dem richtigen Schauspieler, der auch sagt, manchmal kriegen Leute das gar nicht auseinander, dass ich das gar nicht bin, dass ich gar nicht so bin. Dann denken die, ich bin wirklich so. Oder hier Joe Gerner ist auch so ein Typ. Ja, der bei GZS da mitgespielt. Der hat in ganz vielen Interviews immer gesagt, ja, dann kommen Leute mit mir und wollen irgendwelche irgendwelche juristischen Fragen mit mir klären, weil ich da einen Anwalt spiele, aber ich bin überhaupt kein Anwalt. Und dann denke ich so, ja, aber wenn das schon so ist,
Ja, das
dann
stimmt.
wie ist das dann mit so Kindern, die ja wirklich noch nicht mal eine Rolle spielen auf Social Media, sondern ja, eigentlich ja denken, sie werden so authentisch dargestellt, aber muss ja vielleicht gar nicht so sein. Ja.
Wie, du hast eben in einem, ich glaube, das ist in so einem Halbsatz das gefallen, die Menge an Fotos, die du machst von euren Kindern. Und da bin ich definitiv, also jetzt bin ich ja hier eben ganz gut weggekommen mit meinen Postings. Da sind wir definitiv schuldig, weil ich ertappe mich dabei, dann sind wir irgendwie unterwegs oder wie auch immer und ich habe mal nicht mein Smartphone zur Hand und dann passiert irgendwas Lustiges, irgendwas Schönes oder irgendwas zum ersten Mal, was auch immer. Und dann ist das richtig schlimm, wenn man das nicht direkt festhält. Und mir fällt das auf und ich denke mir so, ey, das ist ja verrückt. Dass man alles immer festhalten muss, das kommt ja nicht von einem schlechten Platz aus dem Herzen, ne? Das kommt ja eher so aus ganz viel Liebe fürs Kind und irgendwie Erinnerung und schön. Aber mir fällt schon auf, wie, ja, das ist ja schon nicht krankhaft, aber es ist halt, wie krass diese Gewohnheit ist, von allem Fotos zu machen.
Ja, das stimmt. Ich finde es auch da interessant. Kann ich auch nicht mal für alle sprechen. Und ich finde, je älter die Kinder werden, desto weniger Fotos macht man auch eher, weil dann natürlich diese super süßen Momente auch irgendwie so weniger werden und die Kinder ja auch nicht mehr aneinander dran kleben. Ne? Wenn ich jetzt auf den Spielplatz gehe, dann sitze ich da auf einer Bank, da muss ich nicht mehr hinterher. Also kriege ich die Kinder erst nach 2 Stunden wieder. Ich finde aber interessant, wie Kinder damit umgehen. Und bei uns ist es zumindest so, dass die Kinder das total toll finden, diese Erinnerung zu haben, weil das dann natürlich für sie so Momente sind, die für sie ja total weit weg sind, die sich auch gar nicht ändern können, weil die viel zu klein waren. Und dann finden die es total spannend zu hören, ach, wie war es denn damals und wo war ich denn mit Mama da und so oder mit Papa und Mama. Und ich finde es auch interessant, dass Kinder manchmal selber so einfordern und sagen, jetzt mach mal davon ein Foto, wenn die irgendwo hochgeklettert sind oder so. Und das wollen die dann gerne festgehalten werden. Deswegen versuche ich oft einfach nicht mehr so draufzuhalten, sondern immer zu warten, bis sie das machen. Was ich manchmal wirklich schade finde und nervig, und da bin ich, glaube ich, auch nicht alleine, dass ich manchmal so gerne, ich hätte gerne mal so Bilder mit allen, ne? Also mit uns und den Kindern. Und dann wenigstens, ich habe ja keinen Anspruch an hier, alle müssen beige gekleidet sein, aber nur einmal an Ostern, alle zusammen kurz, einmal mit der ganzen Familie und alle gucken einmal in die Kamera und alle lachen und das passiert nicht. Scheitere ich jedes Mal dran und bin dann genervt und denke so, oh ey. Ja, nee, aber ich glaube, dass Kinder das gar nicht so schlimm finden, außer man hält jetzt die ganze Zeit die Kamera drauf. Das ist natürlich, oder macht da irgendwie ständig Videos oder so, das ist natürlich irgendwie. Und ich finde es tatsächlich, ich finde, Kinder haben ja auch so eine Situationskomik und das, immer wenn ich dann anfange, das Handy zu nehmen und denke, jetzt gehe ich rüber und will es filmen und dann merken die, dass die gefilmt werden, dann hört es auch schon auf. Dann ist ja diese Spontanität auch total weg. Gerade deswegen finde ich es bei Influencer-Kindern ja auch so komisch, weil man ja teilweise schon auch so mitkriegt in den Videos und Stories, dass die dann richtig anfangen, so zu posen und für die Kamera zu reden. Und das soll ja gar nicht so sein eigentlich. Die sollen ja eigentlich natürlich sein und spielen und nicht immer das Gefühl haben, die sind jetzt hier beobachtet. So. Ja.
Ja, also wir werden beobachtet, uns wird zugehört und wir kommen dennoch, ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr zum Abschluss. Und der Abschluss, das sind die sogenannten Halbsätze. Das heißt, ich beginne einen Satz und du beendest ihn spontan. Bist
Okay.
du bereit?
Ich bin bereit. Mal gucken.
Ist ganz einfach in der Theorie. Ganz in meinem Element bin ich, wenn
Ich laufen gehe.
ich bin eine Andersmacherin, weil
Stellst aber auch schwierige Fragen. Ich Kinderrechte wirklich umgesetzt haben möchte.
wenn ich meinem Leben einen Buchtitel geben müsste, dann würde der lauten:
Habe ich neulich auf dem T-Shirt ge gelesen. Bicycles and Joy and Freedom and Books vielleicht.
Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte, dann
Würde ich nicht mehr arbeiten gehen.
der beste Ratschlag, den ich je bekommen habe, war:
Hör auf zu rauchen.
in diesem Sinne, ich danke dir von Nichtraucher zu Nichtraucherin, scheinbar mittlerweile.
Ja, auf jeden Fall.
Nur das Beste. Ganz lieben Dank für deine Zeit, für das Gespräch.
Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung.